Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Starke Frauen, in dem wir euch seit über 6 Jahren Frauen präsentieren, die wir für Vorbilder halten. Und ihr hoffentlich auch. An meiner Seite meine Podcast-Partnerin seit Stunde 1, die wunderbare, einzigartige, großherzige Katrin Jakob.
Und natürlich an meiner Seite die unglaubliche, die inspirierende, the one and only Kim Seidler. Kim, Folge 288, kannst du es glauben? Wirklich?
Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Es ist der Wahnsinn. Also manchmal muss ich mich wirklich selbst zwicken, in der Tat. Die Zeit rennt und wir haben schon wieder Januar 2026. Kaum, dass wir uns versehen, planen wir auch schon wieder unsere 300. Episode. An dieser Stelle dir und euch da draußen übrigens auch noch ein frohes, neues und gesundes Jahr 2026. Holy moly!
Ah, das wünsche ich dir natürlich auch und nicht nur das, sondern Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Kim, Happy Birthday to you, ah, alles, alles Liebe zum Geburtstag.
Danke.
Sag mal, bist du gut reingerutscht ins Jahr und natürlich ins Lebensjahr?
Ja, ja, ich habe gerade Pipi in den Augen, du hast so schön gesungen, vielen Dank, Katrin.
Oh, gerne.
Ja, ach, wir haben ja, dadurch, dass wir die beiden Hunde haben, sind wir immer angehalten, weit raus aus Hamburg irgendwo, also wir waren im Speckgürtel in Hamburg bei der Familie und haben dann sehr ruhig und gediegen gefeiert und es war sehr, sehr schön und somit bin ich ins Jahr 2026 und auch ins Lebensjahr ganz sutsche und entspannt reingerutscht. Und du?
Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin eine große Freundin des Böllerverbots und ich bin mit meiner Freundin Christina auch wieder am Meer gewesen und wir haben da eine wunderbare, ruhige Zeit verbracht. Das ist immer ganz toll. Das ist eh mein Happy Place, an der Nordsee zu sein, die frische Luft und so. Und ich bin auch ganz, ganz gut ins neue Jahr gestartet. Mal gucken, wie das so wird, was 2026 auf uns wartet.
Ja, mein Horoskop verspricht viel.
Das ist immer gut.
Dann muss das auch so stimmen.
Ja.
Aber nochmal so ein kurzer Rückblick, weil du es gerade so schön oder weil wir auch da so schön angesetzt haben, ne? 6,5 Jahre Podcast Starke Frauen. Das ist so ein Wahnsinn und so wahnsinnig schön.
Total. Wenn ich auch so auf den Juli 2019 zurückblicke, das war ja alles noch vor Corona und was seitdem passiert ist, was wir geschafft und vor allem auch geschaffen haben, ist wirklich toll. Ich will uns selber mal ein bisschen loben und aber auch allen Helfers, HelferInnen von Stunde 1 an. Und jede Woche kommen so tolle Frauen dazu und demnächst veröffentlichen wir auch das Gespräch mit Sandra Hunke, die Influencerin und Botschafterin für mehr Frauen im Handwerk und die Autorin des Kinderbuchs Bella Baumädchen. Das Gespräch wird mir auch noch lange in Erinnerung bleiben. Eine ganz, ganz tolle, starke, zauberhafte Frau. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das habe ich alleine geführt, deswegen, da warst du nicht dabei. Kannst du dich auch drauf freuen, liebe
ja,
Kim?
Ja, definitiv. Grüße gehen auch raus an dich, liebe Sandra. Ja, wir feiern dich auf jeden Fall und deine Mission sowieso. Und wenn wir zur heutigen Episode gucken, dann haben wir eine Frau im Gepäck, die nicht mehr lebt, aber die Geschichte geschrieben hat und zwar weit über Italien hinaus. Sie verbindet einige Themen miteinander, die wir anderswo schon mal auch angesprochen haben. Daran, dass ihr Name dem einen oder der anderen von euch ein Begriff sein könnte, ist möglicherweise eine aktuelle Serie, da ist sie nicht ganz so unschuldig, ne, liebe Katrin?
Ja, das könnte man so sagen. Nicht nur bringen wir solche starken Frauen und ihre Leistung ans Tageslicht, auch Medien mit noch mehr Reichweite, also das ist in dem Fall Netflix, berichten über sie. Das können wir natürlich auch nur aus vollem Herzen unterstützen. In dem Fall ist es eben eine Serie von Netflix und genau, wie heißt die Serie wohl?
Das Gesetz nach Lydia Poet, in der eine junge italienische Anwältin sich nicht nur gegen den Zeitgeist durchsetzen muss, um als Anwältin praktizieren zu können, sie löst auch noch den ein oder anderen Kriminalfall. Ich habe die Serie auf jeden Fall sehr gesuchtet und gebingewatcht und das sehr genossen. Allerdings müssen wir auch kurz nochmal den Disclaimer einschieben. Vieles davon ist fiktiv bzw. fiktional erweitert, weshalb wir heute mal wieder das tun möchten, was wir so häufig tun. Wir blicken einfach mal ein wenig hinter die Kulissen.
Wie der Titel verrät, dreht sich in dieser Folge von Starke Frauen alles um die italienische Anwältin. Du hattest es schon gesagt, Lydia Pohl. Also nicht nur irgendeine Anwältin. Sie war nämlich die erste Absolventin eines Studiums der Rechtswissenschaften in Italien überhaupt. Zudem war sie eine Kämpferin für Frauenrechte und eine der Gründerinnen des modernen Strafvollzugsrechts. Also hui, da gehen mir auch schon die Augenbrauen hoch. Also wieder einmal eine Frau, die vielen anderen den Weg mitbereitet hat, denn offiziell als Anwältin arbeiten durfte sie damals erstmal nicht.
Genau, ein bisschen spannend wird es also werden in der nächsten halben Stunde, in der wir ihren nicht ganz so einfachen Weg gemeinsam mit euch einmal beschreiten werden. Nicht ganz einfach ist dabei auch ein gutes Stichwort. Dieses Mal geht es um eine Frau aus dem schönen Italien mit der ebenso schönen italienischen Sprache. Dabei ist allerdings die deutsche oder englische Quellenlage leider etwas dünn, wie Daniel bemerkte, der uns wieder bei dieser Episode mit der Recherche unterstützte.
Grüße gehen raus an dich, Daniel. Das heißt für uns also, wir müssen hier auf diverse Übersetzungstools zurückgreifen, was du gerade zitiert hast, nicht ganz einfach. Also wenn dabei mal ein paar Fakten verrutschen oder wir etwas ungefähr bleiben müssen, bitte gebt uns gern einen entsprechenden Hinweis. Kontakt zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir hier von unserem liebgewonnenen Blick in die Kindheit abweichen. Was sagen unsere Quellen denn dazu, liebe Kim?
Genau, Lydia Pohl wird geboren am 26. August 1855 in Pereiro in der Region Piemont, etwa 63 Kilometer westlich von Turin. Damit befinden wir uns bereits in den Alpen, genauer im Alpental Valle Germanasca und aus heutiger Sicht kurz vor der westlichen Grenze zum Nachbarland Frankreich. Es ist damit eines der drei sogenannten Valdensertäler. Die heißen Val Chisone, Valle Germanasca und Valle Pellice. Die wiederum liegen in den Kottischen Alpen. Das ist eine Gebirgsgruppe an eben dieser Stelle. Benannt sind die Täler nach der sogenannten vorreformatorischen protestantischen Kirche der Valdenser, deren MitgliederInnen dort historisch Zuflucht fanden. Lydias Eltern sind ebenfalls Valdenser, aber auch wohlhabende Landbesitzer und heißen Marianna Richard und Giovanni Pietro Poet. Giovanni ist übrigens laut einiger Quellen fast 30 Jahre lang Bürgermeister der Stadt.
Über Lydia wissen wir, dass sie das Nesthäkchen ist, denn sie ist die jüngste Tochter der Familie und hat 4 Brüder und 3 Schwestern. Da ist also richtig was los in der Familie, aber sie haben ja auch einiges an Landbesitz. Der befindet sich in Traverse, das ist ein sogenannter Weiler, also ein kleiner Teil oder eine Einheit mehrerer Häuser und Höfe in der Gemeinde Pereiro. Es ging jetzt erstmal nach einer recht glücklichen Kindheit und viel Zerstreuung mit so vielen Geschwistern und auch finanzieller Sicherheit. Als sie Teenagerin ist, zieht die Familie oder Teile davon nach Pinerolo, der nächstgrößeren Stadt, so 17 Kilometer entfernt, am Fuß der Alpen. Dort ist ihr älterer Bruder Giovanni Enrico, Inhaber einer erfolgreichen Anwaltskanzlei. Das färbt offenbar ab, aber dazu kommen wir gleich. Die Vanity Fair schreibt, dass Lydia vor ihrem Abitur in die Schweiz geht, um am Collegio delle Signorine di Bonneville, habe ich viel für geübt, in Aubonne am Genfersee 1871 mit knapp 16 Jahren ein Diplom als Lehrerin an einer Normalschule erwirbt. In dieser Zeit stirbt dann ihr Vater Giovanni, da ist Lydia 17, also das muss so um 1872, 73 gewesen sein. 3 Jahre nach ihrem ersten Diplom folgt 1874 ein Diplom als Lehrerin für Englisch, Deutsch und Französisch, bevor sie nach Italien zurückkehrt und erst dann ihr Abitur nachholt. Solche Diplome sind aber nicht mit unseren Hochschuldiplomen vergleichbar. Das Collegio in Aubonne ist damals eher so etwas wie ein Privatinstitut für Mädchen, in dem man pädagogische und sprachliche Ausbildung erhält.
große Props an dich für die tolle Aussprache, wofür du jetzt sehr viele Stunden gelernt hast. Also danke, danke. Okay, zurück zu Lydia. Sie wird also erst einmal Lehrerin. Das kennen wir ja aus Deutschland und vielen, vielen anderen unserer Folgen über Frauen mit ähnlicher erster Berufswahl. Auch in Italien.
Zumindest aus der Zeit, ne?
Aus der Zeit, genau. Sehr gut, danke. Auch in Italien ist der Lehrerinnenberuf quasi der geistig anspruchsvollste Beruf, den Frauen erlernen und ausüben dürfen. Die Ausbildung in der Schweiz, das kennen wir ebenfalls von so vielen deutschen Frauen aus der Zeit, zum Beispiel Deutschlands erste Juristin Anita Augsburg, zum Beispiel Folge 247. Mit Anita hat Lydia übrigens auch etwas gemein, den Wunsch nach mehr, nämlich nach einer juristischen Ausbildung. Lydia kehrt deshalb nach Italien zurück, also nach Pinerolo. In der Zwischenzeit sind offenbar beide Eltern verstorben. Sie wird in einigen Quellen als Waisin bezeichnet. Sie holt in Pinerolo also ihr Abitur nach, das in Italien Maturità heißt. Und danach hat sie eine schlaue Idee. Sie schaut sich ein relativ neues Gesetz vom 8. Juni 1874 an, das die Bedingungen für die Ausübung des Anwaltsberufs, ich probiere mich jetzt auch mal, Professioni di Avvocato e Procuratore regelt. Der Clou dabei, das Gesetz ist so neutral formuliert, dass es Frauen zwar nicht explizit einschließt, sie aber auch nicht ausschließt. Die Einzelheiten werden später noch wichtig werden, doch noch etwas anderes spielt Lydia in die Karten. Stimmt's, Katrin?
Si, si. Etwas ganz Entscheidendes nämlich, denn zu dieser Zeit ist Italien eine Monarchie. Zwar eine konstitutionelle, also mit einer Verfassung, die den Regenten einschränkt, aber eben eine Monarchie. Am 3. Oktober 1875 gibt es einen königlichen Erlass im Namen des Königs Vittorio Emanuele II., nicht durch ihn persönlich, sondern durch seinen Bildungsminister Ruggero Bongi, geiler Name übrigens. Der Inhalt beschreibt ganz explizit, dass Frauen ab jetzt offiziell an Hochschulen zugelassen werden dürfen. Na bitte. Lydia macht sich das natürlich zunutze und ist 1878 die erste Frau, die sich an der Turiner juristischen Fakultät immatrikuliert. Lydia dazu, wahrscheinlich in einem Interview mit der Zeitschrift Corriere della Sera, Zitat, wie wurde ich aufgenommen? Mit großer Neugier, aber ebenso großem Wohlwollen. Ein Professor fragte mich, ob ich einen eigenen Stuhl und Tisch haben wollte, aber ich lehnte ab und setzte mich auf die erste Bank, von der ich mich nicht mehr wegbewege. Ich sag's nochmal. Ein Professor fragte mich, ob ich einen eigenen Stuhl und Tisch haben wollte, aber ich lehnte ab und setzte mich auf die erste Bank, von der ich mich nicht mehr wegbewegte. Zitat Ende.
Und offenbar sind auch die Mitschüler höflicher zu ihr, als beispielsweise die Medizinstudentin Franziska Tiburtius von ihren Schweizer Kommilitonen empfangen wurde. Was wir damit meinen, hört rein in Folge 272. Weißt du das noch?
Ja, total, stimmt. Oh Gott, das ist dieses unangenehme Gefühl. Man geht so wirklich mit ihr in diesen Vorlesungssaal und denkt so, oh Gott, ich hätte ihr gern die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt so, alles wird gut, liebe Franziska.
Ja, absolut. Und bei Lydia, hier haben wir noch ein Zitat. Die Mitschüler, das muss ich ausführlich sagen, waren immer sehr höflich zu mir und achteten darauf, ein wenig Abstand zu halten. Wenn ich den Klassenraum betrat, hörten sie auf zu lärmen und zu rauchen. Die Professoren schauten mich anfangs mit einem leicht spöttischen Ausdruck des Unglaubens an, aber dann gewöhnten sie sich daran, mich ständig zu sehen und mich wie und sogar mehr als die Mitschüler zu prüfen. Zitat Ende.
Wie geil, dass man damals noch in Vorlesungssälen rauchen durfte, ne? Jedenfalls. Wir wissen nicht genau, ob Lydia die erste Studentin in ganz Italien ist, die sich für Rechtswissenschaften immatrikuliert, wohl aber, dass sie die erste Absolventin war. Und zwar am 17. Juni 1881, also mit 25 Jahren. Zitat. Als der Direktor bekannt gab, dass ich mit voller Punktzahl zur Doktorin der Rechtswissenschaften promoviert hatte, brach ein Wald von Applaus aus. Als ich hinausgehen wollte, bildeten die jungen Leute eine Ehrenallee und klatschten weiter. Ich fühlte mich wie verloren inmitten so vieler Menschen und ging mit geschlossenen Augen vorwärts. Das Glück wollte, dass Senator Bertea meine Hand nahm und ebenfalls bewegt, den Studierenden in meinem Namen und im Namen von Pinarolo sowie im Namen der Menschheit und der Freiheit warme Dankesworte richtete. Zitat Ende. Ich muss kurz schlucken vor lauter Rührung.
Wow, ich habe richtig Gänsehaut. Oh.
Kim, lass uns über ein Organ sprechen, das insbesondere uns Frauen beschäftigt. Und nein, es ist nicht die Gebärmutter, sondern unsere Haut.
Unser größtes Organ übrigens. Und Skincare ist echt wirklich ein Riesenthema. Creme hier, Peeling da, Serum dort. Und am Ende weiß man trotzdem nicht, ob es wirklich das Richtige für die eigene Haut ist.
Es ist aber auch verwirrend. Und genau deshalb haben wir Formel Skin ausprobiert. Warum wir das so spannend finden? Hier gibt es keine eine Standardlösung, sondern es ist eine Hautpflege, die wirklich individuell auf jede und jeden Hauttyp abgestimmt ist. Wie geht das?
Du machst online einen kurzen Hautcheck, beantwortest ein paar Fragen, lädst Fotos von dir hoch und auf dieser Basis erstellen ÄrztInnen deine ganz persönliche Formel. Ergänzt durch Reinigung und Pflege hast du eine komplette Routine in 3 Schritten, die ganz easy in den Alltag passt.
Und das Beste? Du wirst dabei kontinuierlich begleitet. Wenn sich deine Haut verändert oder du Fragen hast, kannst du dich jederzeit online melden. Und für uns fühlt sich das wirklich wie eine super bequeme Alternative zur klassischen Kosmetikbehandlung an, nur ohne lange Wartezeiten und mit fachärztlicher Unterstützung.
Formel Skin ist für uns wirklich eine All-in-One-Lösung. 3 Schritte, individuell abgestimmt und unkompliziert nach Hause geliefert.
Wenn du also das Gefühl hast, dass deine Haut endlich eine Pflege braucht, die wirklich zu dir passt, und zu ihr passt, dann schau unbedingt vorbei.
Mit unserem Code STARKEFRAUEN bekommst du 40% Rabatt auf die ersten 2 Monate und zahlst nur 26 Euro statt 44 Euro pro Monat.
Geh einfach auf formelskin.de und den Link und den Code findest du natürlich auch in den Shownotes.
Teste es ganz ohne Risiko mit 90 Tage Geld-Zurück-Garantie.
Und jetzt zur Episode von Starke Frauen.
Der Titel ihrer Dissertation lautet übersetzt Studie über die Stellung der Frau im Hinblick auf das Verfassungsrecht und das Verwaltungsrecht bei Wahlen. Damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt, denn damals haben Frauen noch kein Wahlrecht in Italien, im Übrigen genauso wie in Deutschland.
Also noch etwas, wofür Lydia kämpft. Nicht nur für ihre eigene berufliche Karriere, sondern auch für das Frauenwahlrecht. Dennoch konzentriert sie sich erst einmal auf sich und absolviert ihr verpflichtendes Berufspraktikum als Anwältin in der Kanzlei des Anwalts und Senators Cesare Bertea, den du gerade schon erwähntest. In Cesare hat Lydia auch einen Verbündeten, weil dieser wohl auch insgesamt recht progressive Ansichten vertritt. Das Praktikum schließt sie mit hervorragender Note ab, nämlich 45 von 50, was gleichbedeutend ist mit besser geht's quasi nicht. Also alles bestanden, Studium und Praktikum. Und nun kann sie sich für eine Aufnahme in die Anwaltskammer bewerben. Und genau das tut sie natürlich auch. Und zwar für die Turiner Anwaltskammer als erste Frau überhaupt. Und diese Zulassung, ja, wir können es uns vorstellen, verläuft nicht ganz so ohne Nebengeräusche. Kammermitglied Federico Spantigati sagte dazu, Zitat, kein Gesetz hat jemals daran gedacht, Frauen von ihren normalen häuslichen Aufgaben abzulenken. Zitat Ende. Wie wir solche Aussagen finden, das könnt ihr euch sicher denken, liebe HörerInnen. Aber Lydias Antrag zur Aufnahme wird mit 8 Ja-Stimmen angenommen, allerdings auch mit 4 Nein-Stimmen, aber immerhin 8 Ja-Stimmen.
Na bitte. Der Meinung, dass Frauen nach italienischem Zivilrecht die gleichen Bürgerrechte wie Männer besitzen, vertreten dabei nur 5 der Männer, inklusive dem Vorsitzenden Francesco Vegezzi. 2 Anwälte treten aus Protest gegen die Entscheidung sogar aus dem Verband aus, darunter Federico Spantigati, den du gerade erwähnt hast, sowie ein gewisser Desiderato Chiaves. Wir wissen jetzt nicht genau, was das bedeutet, ob diese dann einem anderen Verband beitreten. Anyway, wie dem auch sei, am 9. August 1883 wird Lydia Poet als erste Italienerin zur Anwaltschaft zugelassen. Ein großer Erfolg Doch wie es halt bei Juristen manchmal so ist, es wird eine Berufung eingelegt und zwar von niemand Geringerem als vom Generalstaatsanwalt des Königs. Nach unseren Informationen heißt der Giuseppe Magenta. Der argumentiert, Zitat, die kollektive Weisheit der Völker hat bisher nicht zugelassen, dass die Frau in den Gerichtssälen die Richterrobe trägt, während sie glanzvollere und geeignetere Felder des Kampfes und Handelns finden kann, die nicht jene sind, in denen über bürgerliches Recht diskutiert oder gerichtliche Dramen behandelt werden, die oft die öffentliche und private Moral verletzen. In solchen Bereichen könnte die Frau zu sehr mit materiellen Interessen beschäftigt, die das Herz lähmen, nicht teilnehmen, ohne den Zauber der Poesie, die Elektrizität der Gefühle, den Reiz von Anmut und Charme zu verlieren. Zitat Ende. Mon Dieu, wirklich. Da macht mich schon beim Lesen wütend, was auch immer das heißt. Es ist auf jeden Fall nicht besonders frauenfreundlich. Und die Frage ist jetzt, wie es wohl Lydia ging.
Oh Mann, das Berufungsgericht fällt sein Urteil am 11. November 1883 und sagt dazu in der Urteilsbekündung, Zitat, es ist klar, dass der Gesetzgeber stets der Ansicht war, die Juristerei sei ein Amt, das ausschließlich Männern vorbehalten sei und in das sich Frauen überhaupt nicht einmischen sollten. Das gilt heute genauso wie damals, denn es wäre heute ebenso unpassend und unschön, Frauen im juristischen Zirkel zu sehen, aufgeregt inmitten des Lärms öffentlicher Urteile, aufgebracht in Diskussionen, die leicht die Grenzen überschreiten und in denen sie selbst gegen ihren Willen über die Grenzen hinausgezogen werden könnten, die vom weiblichen Geschlecht erwartet werden. Zitat Ende.
Heieiei. Okay, was auch immer man vom weiblichen Geschlecht erwartet, ist offensichtlich nicht Anwältin zu werden. Aber ich möchte weiter zitieren. Frauen müssen, Zitat, auch darüber nachdenken, ob es wirklich ein Fortschritt und eine Errungenschaft wäre, mit Männern konkurrieren zu können, sich unter sie zu mischen, ihnen gleichgestellt zu sein und nicht nur ihre Gefährtinnen, wie es die Vorsehung vorsieht. Zitat Ende. Ach, diese Vorsehung.
Also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Katrin, wie juristisch erklärt wird, ey, sorry, Frauen, das ist einfach die Vorsehung, dass ihr nicht in der Juristerei tätig sein dürft. Wie geil ist das von der Argumentation? Geil.
Naja, die Antwort ist natürlich, du bist Frau, sorry, nein. Naja.
Das führt jetzt zu weit. Wir konzentrieren uns weiter jetzt auf Lydia Burt. Verzeiht uns bitte die ein oder andere holprige Übersetzung. Das meiste kommt eben aus dem Italienischen, das wir alle nicht so gut oder gar nicht beherrschen. Vielleicht hört man das schon an unserer Aussprache, aber stets bemüht. Zurück zu Lydia. Die geht natürlich auch wieder in Berufung. Diese wird aber im Folgejahr zurückgewiesen, also am 18. April 1884. Juristisch ist die Begründung dieser Entscheidungen etwas anders als die sexistischen Sprüche in den Plädoyers. Und zwar geht es darum, dass zu dieser Zeit in Italien keine öffentlichen Ämter von Frauen ausgeübt werden dürfen. Das Gericht stuft nun den Anwaltsberuf als öffentliches Amt ein, da die Zulassung von Frauen zu öffentlichen Ämtern ausdrücklich gesetzlich geregelt sein müsse. Und dabei, da sind wir auch beim Thema geschlechtergerechte Sprache, wird auch die ausschließliche Verwendung der männlichen Formen für den Anwaltsberuf in Gesetzestexten als Argument herangezogen. Also immer Avocato und niemals Avocata. Sexistische Begründungen sind allerdings auch genügend dabei. Da haben wir ja nun schon ausreichend Beispiele gehört. Nur noch eine klitzekleine vom Herrn Generalstaatsanwalt Giuseppe Magenta. Zitat, juristisch mit Sicherheit einwandfrei, argumentativ, sachlich begründet. Wenn Gott gewollt hätte, dass du Anwältin wirst, hätte er dich nicht als Frau geschaffen. Zitat Ende.
Oh Gott. verzeiht uns bitte den Zynismus, aber ihr merkt, glaube ich, selber, dass wir finden, dass es ein riesengroßes Arr-Punkt-Punkt-Punkt-Loch ist. Excuse my French. Die öffentliche Diskussion sieht allerdings an vielen Stellen anders aus. Zum Glück, die überwiegende Mehrheit der Zeitung schlägt sich nämlich auf Lydias Seite. Und Lydia selbst sagt dazu, Zitat, dass die Fähigkeiten, Neigungen und die Mission, die man der Frau zuschreibt, mit diesem Beruf unvereinbar seien, dass ihr Verstand nicht stark genug sei, ihre Bildung nicht die erforderliche Breite habe und ihre unermüdliche Arbeitskraft nicht ausreiche, dies ist die Meinung des hervorragenden stellvertretenden Generalstaatsanwalts und vieler anderer angesehener Persönlichkeiten, eine Meinung, die vielleicht Zeit und Tatsachen ändern werden. Zitat Ende. Für Lydia heißt das jetzt allerdings, sie hat zwar viele Sympathien gewonnen, darf ihren erlernten Beruf aber dennoch nicht ausüben. Doch wenn in Italien etwas groß geschrieben wird, dann ist es eines, nämlich
La Familia.
La Familia, genau. Und Lydia wendet sich dann also an ihren Bruder Giovanni Enrico. Der ist, wir erinnern uns, ein erfolgreicher Anwalt. Und Giovanni ist zu Beginn ebenfalls skeptisch, unterstützt Lydia allerdings bei ihrer erfolglosen Berufung und gibt ihr später die Möglichkeit, für ihn zu arbeiten.
Genau. Wie das genau ausschaut, das wissen wir nicht. Ne, die Fantasie auf Netflix könnt ihr euch natürlich sehr gerne dazu angucken. Wir stellen es uns persönlich, also Katrin und ich und Daniel, so vor, dass sie als eine Art Anwältin-Light inoffiziell ganz ähnliche Aufgaben ausführt, an den entscheidenden Stellen aber eben nicht plädieren darf oder die Unterschrift ihres Bruders benötigt. Und dabei setzt sie sich vor allem für Menschen ein, die eine schwache oder gar keine Lobby haben, nämlich Minderjährige, Ausgegrenzte, Frauen und Gefängnisinsassen. Sie beschränkt sich dabei aber nicht nur auf die Region Turin oder Italien, sondern reist auch durch ganz Europa. Wir erinnern uns, sie ist ja auch ausgebildete Lehrerin und spricht 4 Sprachen. Neben Italienisch sind das Französisch, Deutsch und Englisch und außerdem lernt sie auch etwas Griechisch und Latein. Leider werden unsere Quellen jetzt etwas allgemeiner, aber ganz offensichtlich setzt sie sich eben vor allem für die Rehabilitation von Gefangenen ein und unterstützt auch entsprechende Projekte. Sie ist etwa 30 Jahre lang im Sekretariat der Internationalen Strafvollzugskongresse tätig, wo sie die Einrichtung von Jugendgerichten und die Resozialisierung von Gefangenen durch Bildung und Arbeit fördert. Bereits 1883 nimmt sie an einem entsprechenden Kongress in Rom teil, dem ersten Internationalen Strafvollzugskongress. 1890, also 7 Jahre später, reist sie als Delegierte zum 4. Internationalen Strafvollzugskongress nach St. Petersburg. Als Teil des Sekretariats des Kongresses vertritt sie Italien in verschiedenen Teilen der Welt als Vizepräsidentin der Rechtssektion.
Wiederum 5 Jahre später nimmt sie nach Einladung der französischen Regierung an einem internationalen Austausch in Paris teil und wird dafür von der französischen Regierung zum Officier d'Académie ernannt. Dort lernt sie, ebenfalls laut Wikipedia, offenbar auch so bedeutende Persönlichkeiten wie den Lyriker Paul Verlaine, den Schriftsteller und Politiker Victor Hugo und den Schriftsteller und Journalisten Guy de Maupassant kennen, aber nehmt das nicht als gesicherten Fakt. Den meisten von euch sollte der Name Victor Hugo ein Begriff sein. Er schrieb das Werk Les Misérables, zu Deutsch Die Elenden, ein richtiges Jahrhundertwerk. Lydia jedenfalls tritt sofort bei dessen Gründung 1903 dem Nationalen Rat italienischer Frauen bei. Dazu mal ein wirklich tolles Zitat aus dem Artikel des Autors Enzo Gioberto über Lydia. Zitat: In diesem Zusammenhang leitete sie die Arbeit der Rechtsabteilung auf den ersten Kongressen 1908 und 1914. Dort wurden die Unterstützung verlassener Minderjähriger und die Reduzierung ihrer Arbeitszeit diskutiert, die für Jungen unter 16 und für Mädchen unter 21 Jahren 8 Stunden pro Tag nicht überschreiten sollte. Auf diesen Kongressen wurden Gesetze erörtert, die erst Jahrzehnte später verabschiedet wurden, wie beispielsweise die Scheidung, in Kraft getreten 1970, und die Gleichstellung von leiblichen und ehelichen Kindern, erst 2012 erreicht.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Mhm.
Also eine richtig moderne, nach vorne gewandte, progressive Arbeit. Lydia nutzt ihre ganze Bildung als Sprachlehrerin und Anwältin, um sich auch ohne Zulassung als Anwältin für eine bessere Gesetzgebung und den Schutz von Kindern, Frauen und Minderheiten einzusetzen. Die meisten unserer Quellen schreiben, dass sich Lydia zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig als Krankenpflegerin beim Roten Kreuz meldet und sogar mit einer Medaille geehrt wird. Allerdings haben wir dafür keine belastbaren Primärquellen gefunden. Auch hier also die Information mit Vorsicht genießen. Und jetzt haben wir hier Jahrzehnte an Arbeit, Einsatz und einem erfüllten Leben so knapp zusammengefasst. Aber damit wollen wir natürlich keineswegs über irgendetwas hinweggehen. Wir haben nur einfach nicht so wahnsinnig viele Quellen zu dieser Zeit gefunden.
Doch was wir wissen ist, dass es im Jahr 1919 zu einem der größten Erfolge, wenn nicht dem größten Erfolg in Lydias Leben kommt. 1919 übrigens auch das Jahr, in dem sich für Frauen in Deutschland etwas entscheidend verändert, nämlich...
Richtig. Auch in Italien wird ein neues Gesetz verabschiedet. Das sogenannte Sacchi-Gesetz vom 17. Juli 1919, das ermöglicht, dass Frauen nun auch öffentliche Ämter bekleiden dürfen. Und das sogar, ganz wichtig, ohne Zustimmung der Ehemänner. Der Text in Artikel 7 des Gesetzes lautet übersetzt: Frauen sind gleichberechtigt mit Männern zur Ausübung aller Berufe und zur Bekleidung aller öffentlichen Ämter zugelassen, mit Ausnahme derjenigen, die öffentliche Gerichtsbarkeit oder die Ausübung politischer Rechte und Befugnisse beinhalten oder die die militärische Verteidigung des Staates betreffen, wie in einer besonderen Verordnung festgelegt, es sei denn, dies ist gesetzlich ausdrücklich gestattet. Unseren Informationen nach ist Lydia nie verheiratet und uns sind auch keine langjährigen Partnerschaften bekannt. Was das Gesetz aber für Lydia bedeutet: Sie kann nun endlich mit 65 Jahren im Jahr 1920 der Anwaltskammer beitreten. Damit ist sie nun endgültig die erste Frau in Italien, der das jemals gelingt. Und viele weitere sollen noch folgen und werden es hoffentlich auch weiterhin.
1922 wird Lydia auch noch Präsidentin des sogenannten Turiner Komitees für Frauenwahlrecht. Und wisst ihr was? Wir haben hier wieder einen richtigen Antoinette Brown Blackwell Moment. Übrigens aus, das ist die Folge 71. Mein Gott, ist das schon wieder lange her. Denn Lydia wird das nationale Frauenrecht noch erleben. Das wird nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 eingeführt. Da ist Lydia stolze 91 Jahre alt.
Hey, so krass, ne? So viel später. Ja. Aber ja, dafür machen wir den Podcast, um auch immer mal wieder selber Geschichte zu lernen. Ihre letzten Jahre verbringt Lydia an einem Ort namens Diano Marina, etwa 130 Kilometer südlich von Turin am Mittelmeer, ganz in der Nähe der französischen Grenze und damit Nizza und auch Monaco. Sie stirbt schließlich am 25. Februar 1949 im Alter von 94 Jahren und wird auf dem Friedhof San Martino in Pereiro, Val Germanasca, beigesetzt. Ihr Grabmal erinnert an ihre Rolle als Italiens erste Anwältin und an ihren Einsatz für Frauenrechte.
Es gibt manche Menschen, die den Titel Italiens erste Anwältin allerdings eher einer Frau namens Giustina Rocca verleihen würden, die laut Enzo Gioberto, Zitat, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Trani lebte und William Shakespeare inspirierte, der die Figur der Portia von Belmont in Der Kaufmann von Venedig auf ihr basierte. Rocca gilt sogar als die weltweit erste Anwältin. Allerdings lebte sie ja auch in einer sehr anderen Zeit und wir kennen die genauen Umstände ihres Wirkens nicht, was ihre Verdienste natürlich keinesfalls schmälern soll, aber hier nochmal kurz erwähnt werden.
Lydia Poet bekommt 2021 einen Gedenkstein im Garten des Justizpalastes, eingeweiht durch die Turiner Anwaltskammer. Außerdem sind Schulen nach ihr benannt, und zwar eine in Pinerolo, wo sie ihre Teenagerjahre verbrachte, sowie im Vorort Frosasco, ganz in der Nähe von Pinerolo.
So viel zu den offiziellen Ehrungen, aber wie werden Personen der Zeitgeschichte heutzutage öffentlich geehrt? Natürlich auch durch eben Filme oder Serien. La legge di Lydia Poet, zu Deutsch das Gesetz nach Lydia Poet, ist, wir hatten es am Anfang schon erwähnt, eben diese Netflix-Serie, in der die Schauspielerin Matilda De Angelis in 13 Folgen die Rolle der Lydia verkörpert. Die Serie nimmt sich allerdings viele künstlerische Freiheiten und ist deshalb bei Lydias Nachfahren durchaus umstritten. Enzo Gioberto schreibt dazu, die Protagonistin spricht, bewegt sich und denkt wie eine junge Frau heutzutage, was den Rest der Geschichte weniger ernst wirken lässt und dafür sorgt, dass die Figuren, trotz der Darstellung durch talentierte Schauspieler, nie ganz glaubwürdig erscheint. De Angelis selbst räumt die Anachronismen ein, wir haben sie Dinge tun lassen, die für eine Frau jener Zeit undenkbar waren, aber ihr Kampf hat mich inspiriert. Zitat Ende.
Ja, und uns berät diese Frau dennoch, ne, denn das Lebenswerk wird ja nicht dadurch geschmälert, dass eine Serie ihre Rolle etwas moderner interpretiert.
Im Gegenteil bringt die Serie ihr ja einiges an Aufmerksamkeit. Wer weiß, ob wir ohne die Serie auf sie aufmerksam geworden wären und diese Podcast-Folge erstellt hätten. Wir hoffen, wir konnten das in dieser Folge etwas einordnen und konnten euch auch neugierig machen, weiter zu recherchieren oder eben in die Serie reinzuschauen.
Ja, denn es kann nicht genug inspirierende und mutmachende Geschichten geben über Frauen, die sich von Widerständen nicht haben abbringen lassen. Wir haben noch über 280 weitere hier zu bieten. Einige davon haben wir auch in dieser Folge erwähnt und hört gern da einfach mal rein oder lasst euch auch von der Liste einfach inspirieren. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss, genießen unseren Feiertag weiter, den 1. Januar und hoffen, ihr seid auch gut ins Jahr reingekommen. Aber es geht auch wieder weiter. Dann, ne? Hier, keine Frage.
Absolut. Na klar. Wir haben ja noch 300 Folgen auf jeden Fall voll zu machen und es gibt noch genug tolle Frauen, die hier Erwähnung finden sollen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Jahr. In der nächsten Folge wartet eben das Interview auf euch, das ich am Anfang erwähnt habe, nämlich mit der Handwerksinfluencerin, sag ich jetzt mal, Sandra Hunke auf euch, das ich geführt habe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dir gefällt, Kim, und euch da draußen natürlich auch. Bis dahin teilt gern diese Folge oder unseren ganzen Podcast an Menschen, die ihn interessieren könnten.
Lasst ein bisschen Liebe da mit Daumen, Herzchen oder auch gern konstruktives Feedback oder reicht uns gerne auch über Spotify weitere tolle Frauen ein. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören. Bleibt gesund, werdet es, falls ihr gerade ein bisschen mit Erkältung zu tun habt. Macht euch den kalten Winter schön und muckelig.
Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder und schicken euch alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss. Tschüss.